fällt mir gerade noch was Interessantes ein, weil ich das heute gelesen habe, weil gestern die Folge zu Caroline online gekommen ist. Aber spannend ist, die ist nur halb aktuell, unsere Folge. Die hat ein Interview im Süddeutsche Magazin gegeben. Wir hatten doch gesagt, das Buch 22 Bahnen hat sich 300.000 Mal verkauft. Sind jetzt 600.000. Und sie wohnt jetzt in Kiel. Die ist von Rostock nach Kiel weitergezogen und schreibt schon am dritten Buch.
Herzlich willkommen zum Frontispitz-Literatur-Podcast, Folge 181. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir begrüße ich wie immer die unwiderstehlich überzeugenden, unwiderstehlich präsenten Alexander Röske und Max Bringmann. Grüß euch.
Ich finde das schön, dass du jede Aufnahme versuchst, eine neue Begrüßung für uns zu finden. Das behalte bitte bei. Dementsprechend hallo, lieber Philipp, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Hallo.
Max, du wirkst nicht überzeugt. Ich versuche mal wirklich Mühe zu geben, aber ich bin so halb müde. Ich habe mir jetzt gerade noch 5 Minuten vor der Aufnahme mein Essen reingeschlungen, habe alles auf dem Tisch stehen lassen. Bin jetzt hier vors Mikro gehechtet, dass wir jetzt noch pünktlich einsteigen können. Halbwegs pünktlich wenigstens.
Dazu noch einen lustigen Side-Fact. Ich mache ja immer meinen Mittagsschlaf, wie sich das gehört. Ja. Und wir sind aber jetzt wieder in dieser Zeit des Jahres, in der es abends sehr schnell dunkel wird. Ne? Und je nachdem, wie gut ich durchkomme mit dem, was ich nachmittags noch zu tun habe, komme ich dann so meistens um 3 kann ich mich hinlegen. Und meistens werde ich so nach einer Stunde wieder wach und alles gut. Und heute werde ich wach und denke, ist schon dunkel, was ist denn hier los? Aber ich fühlte mich gut und gucke auf die Uhr, es ist 6:45, habe ich einfach fast 4 Stunden geschlafen. War gut. Aber jetzt bin ich wieder völlig fit und ausgeruht. Also ich bin bereit. Wir können noch 2-3 Stunden aufnehmen.
Sehr gut. So lange wollen wir aber nicht machen. Ich bin aber heute auch von Arbeit gekommen, erstmal direkt auf die Couch gekippt und eine Stunde, glaube ich, irgendwie geratzt.
Das ist super. Wir nehmen jetzt auf und dann haue ich mich hin.
Ja, perfekt. Und dann haben wir hier unseren privaten Wahlbeobachter für die USA.
Ja.
Ich wollte noch kurz eine kleine Anmerkung machen. Wir haben unter unserer Podcast-Folge von Dorian Gray einen Kommentar bekommen. Ich wollte an der Stelle erwähnen, wir haben es gelesen. Bitte, wenn ihr Kommentare zu bestimmten Fragen in unseren Folgen stellt oder schreibt, gibt uns einen Zeitstempel mit. Manchmal sind die Folgen so lang, wir müssten die komplette Folge hören, um rauszufinden, wo jetzt dieser eine Satz fällt, auf den ihr euch vielleicht bezieht in dem Kommentar. Also wir werden auf das Kommentar antworten in einer der nächsten Folgen. Wir haben es nicht vergessen, wir schreiben es mit auf. Das kann aber ein bisschen dauern, weil dazu müssen wir die Zeit haben, einfach nochmal die Folge grob wenigstens durchzuhören, um zu gucken, wo ist die Stelle und auf welchen Kontext bezieht sie sich, damit wir da auch adäquat drauf antworten können. Das nur an dieser Stelle. Und ich hoffe wirklich, wir vergessen es nicht oder schieben es viel zu lange vor uns her. Ich habe es auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste gesetzt. So, das nur so als Kommentar von mir vornweg. Jetzt zur heutigen Folge und da möchte ich direkt an Max übergeben, denn der hatte sich ein Thema für heute gewünscht, nämlich das Thema Schreiben.
Ja.
Jetzt darfst du mal erklären, was du damit meintest und oder meinst und über was du sprechen möchtest.
Du machst mir die Überleitung ganz schön, denn ich kann dich fragen, wie hast du es denn auf deine To-Do-Liste gesetzt?
Tatsächlich digital, weil ich bin komplett dazu übergegangen, mir Erinnerungen wirklich teilweise einfach aus Schnelligkeitsgründen einfach direkt sogar ins Handy einzusprechen. Sagen, hier, erinnere mich in 2 Tagen an. Fertig. Weil teilweise so viele Sachen reinkommen, dass ich nicht die Zeit habe, mir irgendwo einen Zettel oder einen Stift zu suchen und das irgendwo aufzuschreiben, dann geht der Zettel verloren oder sowas. Also gerade für solche Kleinigkeiten, die so Alltagssachen betreffen. Also Arbeitssachen, die sind strukturiert. Jetzt wahrscheinlich zukünftig auch in meinem Arbeitskalender. Der ist auch handschriftlich. Aber so Alltagssachen wie, keine Ahnung, Flexschlauch kaufen für Waschmaschine, erinnere mich in 2 Tagen dran. Das wird einfach ins Handy reingesprochen.
Und genau darum soll es nämlich gehen, quasi die Vorzüge der Handschrift oder wie oft nutzen wir Handschrift noch im Alltag oder sind wir schon vollständig digitalisiert, schreiben kaum noch was auf mit unserer eigenen Handschrift. Und da ich selbst da jetzt so ein bisschen meinen Workflow durchbrochen habe, war ich daran interessiert, herauszufinden, wie ihr dazu steht, wie viel bei euch noch mit der Hand geschrieben wird und ob ihr darin Vorzüge seht, ob ihr darin Nachteile seht und ja, wie euer Alltag diesbezüglich aussieht. Dementsprechend.
Das muss ich.
Ja, Philipp?
Ich wollte gerade erst mal kurz fragen, warum Alex so gefeixt hat, denn der hat gerade.
Also ich bin da, was angeht, das komplette Gegenteil von dir, Philipp. Ich bin da wirklich nicht der Handschriftentyp. Also eigentlich ging es um zwei Sachen. Ich habe hier zu Hause zwei und bei mir auf Arbeit einen Zettelblock. Diese kleine, wo du einfach einen Zettel rausnimmst. Und ich müsste euch eigentlich, ich darf es vermutlich nicht aus Datenschutzgründen, aber wenn ich euch mal meinen Arbeitsplatz fotografieren würde, wären da ganz viele lustige Zettel rings um meine Bildschirme rum und auf den Tisch verteilt, in dem halt jeder mögliche Scheiß steht an Kleinigkeiten, von einfach mal irgendwie kurz was nachrechnen, über kurze Notizen, über Erinnerungen, über irgendwas, was gemacht werden muss. Hier zu Hause ist das übrigens ähnlich. Also wenn ich irgendwo was hab, und ich schreibe mir nicht irgendwie, ich mache nicht mein Handy an, morgen früh, keine Ahnung, denk ans Frühstück. Ne? Da wird halt Zettel gelegt, Frühstück. Ich bin halt einfach der haptische Typ auch. Und im Extremfall lege ich mir den Zettel auch irgendwo Richtung Schuhe oder sowas. Aber jetzt irgendwie, dass mein Handy dann früh losgeht und hier mach mal das und das und das und das, überhaupt nicht. Und der zweite Punkt ist, und das wird jetzt vielleicht auch in Richtung Max gehen mit der Handschrift, ich hab eine unfassbare, also ich muss ehrlich sein, eine unfassbare Sauklaue. Also das ist, das, ich schreibe ja dann vieles auch, wenn es abends mir noch kurz einfällt, so im Halbdunkeln, ne, Hauptsache da steht irgendwo was und mir reichen dann schon früh irgendwie 3 oder 4 Buchstaben, die ich entziffern könnte, um zu wissen, was ich damit eigentlich gemeint habe. Die Zettel sind wirklich in der liederlichsten Schrift geschrieben, die man sich vorstellen kann. Was schön ist, weil dann kein anderer das lesen kann. Für mich reicht's aber, also sind das vielleicht weniger Handschriftennotizen als irgendwo eher symbolische Erinnerungsstücke.
Also du kannst deine eigene Schrift noch lesen?
Ich kann die lesen. Ich kann die
größtenteils, ja. Das geht mir nämlich auch manchmal so, wenn man das einfach so hinschmiert, und das dann mehr so ein Wellendiagramm wird und man sie dann
im nächsten Jahr fragt, also was ist das? Wenn ich jetzt die Handschrift von meiner Frau angucke, die das N und das U zum Beispiel fast ähnlich schreibt, ne, und dann immer schön mit Spitzen und unten diese Rundung und sowas, also wie das ja relativ viele auch schreiben, eine sehr, sehr schöne Handschrift. Und wenn ich mir dann meine Ns angucke, vor allem dann die Doppel-Ns, also ein N ist bei mir, gerade wenn es schnell muss, eigentlich nur ein Querstrich. Das, ich müsste euch das mal, ich müsste euch einfach mal irgendwo einen beliebigen Zettel, wenn ihr nachher sprecht, ich suche mir mal so einen Notizzettel hier zusammen, die ich für eine Folge gemacht habe, und halte euch mal in die Kamera, einfach nur, dass ihr seht, ist das wirklich.
Aber das wäre doch mal was für unseren Instagram-Grind, dass wir alle einen kleinen Notizzettel machen mit: Hallo, hier ist der Freundlich-Spitz-Podcast. Dass mal unsere jeweilige Handschrift ganz klassisch
das
zu sehen ist.
Das machen wir mal.
Und die dann vergleichbar ist, und findige Psychoanalytiker und Psychologen können dann uns kaputt analysieren und herausfinden, wie wir so sind aufgrund unserer Handschrift.
Oh, das wäre spannend.
Ich glaube nicht, dass das wirklich gut möglich ist. Wir haben immer gelernt, forensische Linguistik.
Ist egal, aber es ist lustig, was dabei rauskommt.
Ist immer schwierig. Aber ich musste halt grinsen. Ich bin kein Digitaltyp, überhaupt nicht, obwohl es das vermutlich einiges erleichtern würde.
Und das
weiß ich nämlich nicht.
Und da kommen wir nämlich schon drauf zu sprechen.
Okay. Sehr gut.
In vielen Fällen hilft uns Digitalität, unser Leben einfacher zu machen, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass wir uns Dinge nicht so gut merken, wie wir es vielleicht könnten. Ich glaube, das ist auch eine Trainingssache und davon abhängig, wie wir generell arbeiten. Und am Ende muss ich, nur damit wir uns hier schon mal etwaige kritische Anmerkungen sparen können, das muss jeder am Ende für sich selber wissen. Ich möchte nur kurz ein Loblied singen.
Auf die Handschrift?
Auf die Handschrift, korrekt. Denn Manfred Spitzer schreibt von der Verarbeitungstiefe, sowohl im überhaupt Schrifterwerb, aber ich persönlich glaube auch, dass das im normalen Alltag der Fall ist. Es macht eben einen Unterschied, ob meine Bewegung von 2 Daumen ausgeht, die über einen völlig indifferenten Bildschirm gleiten, oder ob ich Bewegung mit der Hand mache, die quasi Buchstaben einzeln und sehr filigran herausarbeiten, wo die Bewegung immer leicht differenziert voneinander ist, damit unterschiedliche Buchstaben rauskommen. Das gibt zumindest die Studienlage an dieser Stelle her. zur Studienlage generell, das sei an dieser Stelle wirklich nur kurz erwähnt, die ist teilweise widersprüchlich und ich sage auch kritisch, denn teilweise sind die Versuchsaufbauten so, dass ich sage, da sind mir die Kennzahlen zu gering. Also an 130 Studenten Dinge zu testen, ist immer schwierig. Jetzt nur als Beispiel, nicht, dass ich direkt was im Kopf hätte. A, Studenten sind eben Studenten. Da habe ich schon eine bestimmte Gruppe. Auch wenn das natürlich eine sehr dankbare Gruppe ist, denn die sind häufig für Studien verfügbar. Aber sinnvoller ist es natürlich dann zu gucken, wie funktioniert Schriftspracherwerb bei Grundschülern und so weiter. Und auch da gibt es widersprüchliche Ergebnisse. Dementsprechend beziehe ich mich auf die Studien, die mir zu Pass kommen. Sorry, ich mache den Disclaimer, der ist friendly, finde ich, dass man weiß, dass es so ist. Aber ich muss ganz klar sagen, es ist, und ich weiß nicht, wie ihr das in Vorlesungen gemacht habt, aber ich habe früher auch manchmal versucht, einfach mit dem Laptop mitzutippen. Und dann bin ich später dazu übergegangen, wieder handschriftlich mitzuschreiben. Und es gibt einen klaren, für mich persönlich, eine klare Leistungssteigerung, wenn ich Dinge handschriftlich mache. Option B, wenn ich es erst mittippe und danach handschriftlich nochmal zusammenfasse.
Gab ja auch früher in der Schule, hieß es immer, wir lernen durch die Hand in den Kopf oder sowas, ne? Also durch das Schreiben in den Kopf, ja. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, als du eben gesagt hast, auch in der Vorlesung, ich habe immer mitgetippt, ich war schon relativ schnell im Tippen schneller als im Handschreiben. Und zwar deutlich schneller, also nicht so ein bisschen, sondern wirklich signifikant schneller.
In Stereo-Qualität.
Ja, alleine da schon war einfach ganz schnell klar, ich muss mittippen und nicht mitschreiben, weil ich dann einfach nicht hinterherkomme. Ich habe aber festgestellt, dass ich das bei mir sehr inkonsequent mache. Es gibt Dinge, die mache ich, das ist eigentlich die dämlichste Art, das zu machen. Es gibt Dinge, die mache ich digital und es gibt Dinge, die mache ich analog. Und dann ist es manchmal schwer zu gucken, wo ist was. Mittlerweile hat sich das aber ganz gut verknüpft. Vor allen Dingen, wenn du wenn du Dinge herausarbeiten willst und dir dann so Post-its machst an eine große Wand, sei das eine Pinnwand oder an deine Tür oder sowas, zum Herausarbeiten ist sowas unglaublich stark. Weil du die Möglichkeit hast, das neu anzuordnen schnell. Klar, es gibt Mind-Mapping-Tools, wo du das auch hin und her schieben kannst. Aber es geht wenig darüber, einfach vor so einer Wand zu stehen und dann diese Zettel zu schreiben, doch dran zu kleben, den nächsten Zettel dran zu kleben, dann die neu anzuordnen, dann wieder einen wegzuschmeißen. Also so dieser aktive Prozess dabei. Also dass du auch wirklich mit den Händen was tust und es aktiv vor dir hast. Ja, klar, hast du natürlich auf einem Monitor auch. Aber manchmal reicht mir der Platz nicht auf dem Monitor. Da muss man das weiter nach oben hängen oder weiter nach unten oder weiter in die Richtung oder sowas. Und dann ist so eine Tür oder so eine große, ich habe jetzt so ein großes Whiteboard hängen, ist das viel praktischer, weil du mehr Platz hast, um dich auszubreiten. Nachteil ist, du musst natürlich bei vielen Sachen, und dann kommt man wieder ins Analoge, viele Sachen ausdrucken auch zum Beispiel. Wenn du Dokumente hast, die du ja in häufiger Zahl mittlerweile nur noch digital zur Verfügung hast, druckst du wieder viel, hängst du hin, du produzierst mehr Müll. Auch diese Post-it-Methode zu sagen, Müll runterbringen ist ein Post-it, dann, keine Ahnung, Tischplatte zusägen, das nächste Post-it und so weiter, Schuhe reparieren lassen und so weiter. Und dann schmeißt du die jedes Mal wieder weg. Also du produzierst ja eine Unmenge an Papiermüll dadurch auch einfach. Deswegen bin ich dazu übergegangen, solche Wegwerferinnerungen, die nicht wirklich wichtig sind, digital zu machen und mir das Analoge für die Dinge aufzuheben, wo ich sage, die sind wichtig für mich, dass die auch in den Kopf reingehen. Oder da brauche ich einfach das Analoge, um einen besseren Zugang dafür zu bekommen oder das besser durchdenken zu können. Okay. Und, das kann ich vielleicht noch anmerken, ich muss zugeben, es gab bei mir so ein wiederkehrendes Element. Ich habe bis vor ein paar Jahren im Jahr- bis Zwei-Jahres-Rhythmus immer meinen Kalender gewechselt. Dann hatte ich 1 bis 2 Jahre einen analogen Kalender, bis ich an Punkte gekommen bin, die mich an analogen Kalendern dann immer so genervt haben, wie, ach fuck, den hast du jetzt vergessen. Dann schreibe ich mir das irgendwo anders hin oder schreibe es mir schnell ins Handy und ich übertrage es dann später, kannst vergessen, habe ich nie gemacht. Aber ansonsten, dieses analoge Kalender führen ist genauso wie das analoge Lesen, also das Lesen wirklich in einem Buch und nicht in einem E-Book, dieses Nachschlagen, du weißt, wo was steht, dieses Durchblättern, bleibt viel mehr in Erinnerung, du hast einen viel besseren Zugriff auf diese Information oder ich habe einen viel besseren Zugriff auf diese Information. Toll. Nachteil, du musst es halt immer mit dir rumschleppen. Und es gibt oft genug Gelegenheiten, wo ich einfach nichts dabei habe, außer einen Schlüssel und mein Telefon. Fertig. Und vielleicht Personalausweis oder irgend sowas. Aber kein anderes, eben den Kalender nicht. Genau, und dann bin ich umgestiegen wieder auf mein Telefon als Kalender. Und da ist natürlich der Nachteil wirklich, du schreibst ganz viele Sachen rein und erinnerst dich kaum noch dran. Also du hast wirklich das Problem, oder ich habe wirklich dann das Problem. Ich brauche den Kalender dann auch wirklich, um mich an die meisten Termine zu erinnern. Weil es ist wirklich so ein, du tippst es ein und damit hast du es selber vergessen, weil du ja irgendwo eine Ablage dafür hast. Und die Übersichtlichkeit ist dann natürlich auch nicht so da. Also das Gefühl für, wann befinden sich die Termine wo, an welchen Tagen, in welchen Wochen, in welchen Teil des Monats, geht bei mir dann auf jeden Fall durch das Digitale verloren. Und dann freue ich mich auch wieder, Kalender zu führen. Also dementsprechend jetzt mit dem Jobwechsel, ich freue mich tatsächlich für diesen Job wieder handschriftlich einen Kalender führen zu können mit nur den für diesen Job relevanten Termin und Co.
Ich muss sagen, tatsächlich aber hast du da einen guten Punkt angesprochen, nämlich ich benutze die digitalen Applikationen primär, wenn ich kollaborativ arbeite. Das heißt, ein Kalender mit meiner Frau zusammen, in dem wir beide zeitgleich eintragen können, was wir für Dinge haben oder für Termine haben, damit wir beide sehen können, okay, nee, dort haben wir keine Zeit, dort habe ich Zeit, dort hat meine Frau nur Zeit, wie auch immer. Und das macht sich natürlich über diese App viel besser, als wenn wir beide handschriftlich das führen würden und das nicht jeden Tag mal eine Stunde zusammentragen würden. Das wäre natürlich albern. Das gleiche gilt für unsere Einkaufs-App. Ich schreibe keine Einkaufslisten, sondern das ist eine App, die eben von beiden zeitgleich über denselben Account geführt wird. Das heißt, wenn ich sage, hier, trag bitte ein, was wir brauchen, dann öffne ich, wenn ich dann beim Einkaufen bin, die App und stelle fest, ach guck mal, das brauchen wir also alles, weil das meine Frau dann hinzugefügt hat. Aber bei To-Do-Listen, die quasi einen Tag betreffen, die nur mich betreffen, die mache ich alle handschriftlich. Und da kommen wir, finde ich, schon an einen Punkt, wo ich sage, okay, das sind ja alles kurze Notizen. Das sind mal kurze Stichpunkte, das. Aber wann habt ihr denn mal das letzte Mal einen längeren Text handschriftlich verfasst? Und ich rede hier von mindestens 5 Sätzen handschriftlich.
Gestern.
Und warum?
Und am Freitag. Und vor ein paar Wochen. Naja, das waren jetzt Schulungsmitschriften einfach.
Na, okay.
Und das läuft ja fast schon wieder unter, Studium gewissermaßen, wo wir quasi wieder da wären. Aber jetzt schreibe ich tatsächlich wieder per Hand mit, einfach weil das kein Hörsaal ist, sondern einfach ein kleinerer Seminarraum. Und da stört es einfach, wenn die ganze Zeit alle irgendwie auf dem Notebook rumtippen. Dementsprechend schreibe ich da per Hand mit. Und auch jetzt, wenn ich meine ganzen Beobachtungen, wenn ich jetzt Unterricht beobachte in dem Fall, mache ich natürlich auch handschriftlich. Da kann ich ja auch nicht mit dem Laptop hinten drin sitzen. Und dadurch schreibe ich wirklich wieder viel mehr per Hand dort auf. Und das macht wirklich Spaß. Das ist cool. Und ich habe da so ein Notizheft. Das ist auch immer so das Thema Notizhefte. Es gibt ja so Ringhefte, je nachdem. Oder so College-Blocks, die du nach oben umklappst, die du zur Seite umklappst und so weiter. Und ich habe immer das Problem, auf der einen Seite schreibt sich das natürlich wunderschön. Auf der anderen Seite immer blöd, weil du dann natürlich an diesen Ringblock rankommst. Deswegen habe ich mir jetzt so ganz flexible Hefte gekauft, die man einfach wunderbar umklappen kann. Also quasi, wo man den Rücken fast bricht und dann kann man da wunderbar auf beiden Seiten schreiben und das ist sehr angenehm. Und ja, seitdem mache ich das wieder sehr gerne.
Alex?
Das ist eine böse Frage. Also 5 Sätze regelmäßig. Also jetzt bei uns auf Arbeit bin ich bei Meetings oder so immer mal wieder der Protokollant. Da sind es halt doch einige Sätze. Wenn du jetzt aber sagen würdest, jetzt mal ganz bewusst 5 Seiten Text, also jetzt nicht einfach nur Wortfetzen oder Notizen oder sowas, sondern wirklich 5 Seiten Text, zusammenhängender Text, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, schon eine ganze Weile her, dass ich sowas geschrieben habe. Also da reden wir wahrscheinlich schon von Jahren und nicht nur von Monaten.
Also das ist
könnte zum Studium das letzte Mal gewesen. Ich habe meine Abschlussarbeit zu großen Teil auch handschriftlich vorgeschrieben. Das könnte schon sein, dass das dann, ja, dass das das letzte Mal war, dass ich 5 Seiten Text geschrieben habe. Jetzt, also, beziehungsweise in dem Fall natürlich noch mehr.
Mhm. Und das Spannende daran ist, dass uns dieses handschriftliche Vorschreiben aber eigentlich total gut tut für unser Gehirn, weil das unsere Gedanken hemmt. Wir müssen langsamer, aber dafür tiefgreifender denken, denn wir können nicht so schnell schreiben, wie wir denken. Das heißt, unsere Formulierungen haben dadurch deutlich mehr Zeit und in dem Fall auch eine größere Exaktheit, weil wir eben langsam dann das aufschreiben müssen.
Ja.
Und gleichzeitig bleibt es eben mit im Kopf, das gleich das Nächste. Ja, also wir sind uns der Syntaktik, Semantik, aber auch dem grundsätzlichen Akt des Schreibens, der führt ganz viele Dinge zusammen, die eben unser Gehirn gut auslasten und dadurch das gut verankern können. Philipp.
Was sich auch auf die Orthographie niederschlägt. Weil wie oft ich, wenn ich tippe, man aus Versehen noch den Nachbarbuchstaben mit erwischt oder eben einen Buchstaben doppelt erwischt. Also sich verschreibt in irgendeiner Form.
Raus.
Mhm. Beim Tippen ist das ein Automatismus. Ich verschreibe mich, drücke zweimal auf Backspace und es geht direkt weiter. Also das geht direkt im Fluss weiter, weil beziehungsweise, und dabei mache ich mir weniger Gedanken über die richtige Schreibweise von Worten, sondern schreibe sie erstmal. Wenn ich das Wort dann sehe, dann stelle ich manchmal fest, verdammt, verschrieben, ein S zu wenig, ein L zu viel, was auch immer. Also man verschreibt sich ja auch manchmal so. Und dann wird das schnell geändert, kein Problem. Handschriftlich, die ersten Male, nachdem ich wieder angefangen habe, mehr handschriftlich zu schreiben, ist mir aufgefallen, wie oft ich mich verschrieben habe bei Wörtern und dann das Wort durchstreichen musste oder drin rumschreiben musste und sah einfach murksig aus. Und wenn du dann anfängst, wieder häufiger mit der Hand zu schreiben, machst du dir beim Schreiben vorher wieder mehr Gedanken, wie du schreibst. Das heißt, machst du kurz Gedanken, okay, schreibt man das jetzt mit Doppel-L, mit einem L, und dann schreibst du es hin. Anstatt einfach erstmal hinzuschreiben und dann im Zweifelsfall im Nachhinein zu korrigieren. Also dieses Vorfeldüberlegen ist natürlich dann beim Handschriftlichen nochmal ein ganz anderer Ansatz. Und das ist, glaube ich, auch sehr wertvoll.
Also ich glaube, gerade dieses Vorüberlegen, wie du das genannt hast, das ist jetzt aber nur persönliche Einschätzung. Wenn ich Texte am Rechner gleich reinhacke in der Datei, und ich meine, du musst die Texte ja in aller Regel nochmal überarbeiten, dann empfand ich das eigentlich immer so, dass ich bei elektronisch geschriebenen Texten mehr nacharbeiten muss, als wenn ich den Text im Vorfeld handschriftlich aufschreibe und ihn dann erst elektronisch zu Papier bringe, in Anführungszeichen. Die Texte, die handschriftlich vorgeschrieben wurden, waren im Nachhinein sinniger. Die waren von Anfang an eher, ich will nicht sagen fehlerfrei, aber die waren eher lesbarer, die waren eher brauchbarer, als wenn ich den Text von Anfang an irgendwie in den Rechner reingeschrieben habe. Und das meinte ich vorhin, da bin ich dir, glaube ich, zur falschen Zeit ins Wort gefallen, dieses am Rechner schreiben und dann, wie du sagst, du triffst eine falsche Taste oder ganz schlimm diese nicht Texterkennung, wie heißt das,
Autokorrektur?
Rechtschreibprüfung.
Ach so,
ne? Diese roten Linien, das bringt dich so aus dem Konzept raus, wenn du auf diese guckst auf dieses blütenweißen, auf diesen blütenweißen Bildschirm, schreibst deine Texte, guckst dann nochmal wieder runter zur Tastatur. Es sind falsche Buchstaben drin, es fehlen Buchstaben, weil du die Taste vielleicht nicht richtig triffst, oder es sind Buchstaben doppelt. Es ist, wenn du schnell schreibst, sehr, sehr viel rot. Und also, ne? Und wenn du dann permanent anfängst, dann in diesem Moment zu korrigieren, das reißt dich so aus dem Gedankengang raus. Der Text ist im Nachhinein eigentlich kaum noch brauchbar. Und genau diese Hektik hast du beim Handschriftlichen nicht. Überlegst vielmehr. Wenn du dort Rechtschreibfehler drin hast, das ist ja scheißegal. Die sind nachher im Text, ist das was ganz anderes. Aber du musst dann zum Beispiel gar nicht mehr überlegen, was du schreiben willst. Du hast es ja schon handschriftlich stehen. Ja, also dieser Aspekt fällt ja weg. Wenn du dann doch mal was korrigieren musst, dann reißt sich aber aus dem Gedankengang nicht mehr raus. Denn der fertige Satz ist ja schon da, in handschriftlicher Form.
Ist aber auch eine Frage der Disziplin, glaube ich. Wenn du...
Das mag sein, ja.
Wenn du dir aber auch beim... Also der Vorteil, wenn du am Computer schreibst, also geht mir bei allen Dokumenten so, wo ich weiß, ich brauche sie später digital, dann schreibe ich sie nicht vorher handschriftlich auf. Weil ich meistens die Zeit nicht habe, das dann noch mal zu digitalisieren, insofern ich schreibe es ab. Klar, gibt es Texterkennung, kannst einscannen und dann, aber das ist alles viel mehr Arbeit, die Zeit hat man meistens nicht. Genauso Abschlussarbeiten oder meine Diss, die schreibe ich jetzt nicht handschriftlich vor, weil ich schreibe so fragmentarisch, also hier in dem Kapitel mal einen Absatz, dann in dem anderen mal einen Absatz, je nachdem, was ich gerade für einen Text vor mir liegen habe, aus dem ich gerade Inhalte ziehe. Und ich weiß, ich schiebe das später rum, passe dann die Ansatzstücke an und so weiter. Das handschriftlich zu machen, ich weiß, wurde früher gemacht, ich habe die Doktorarbeit von meinem Opa gesehen, der hat alles handschriftlich geschrieben und dann, damals hat er das Glück im Institut, auf eine Sekretärin zurückgreifen zu können, die ihm dann alles abgetippt hat. Aber prinzipiell, sie haben handschriftlich vorgeschrieben und dann mussten sie es entweder selber abtippen oder sie hatten eben das Glück, dass es jemand abgetippt hat für sie. Ist ja letztendlich auch eine Art eben dann Nachverarbeitung. Aber jetzt, es ist einfach, es hat auch was für dich, was den Workflow angeht, hat es doch durchaus Vorteile, das digital zu machen. Aber, und da gebe ich dir vollkommen recht, rein von der Konzentrationsfähigkeit, also auch einfach, wenn du es handschriftlich machst, dann blätterst du nochmal 3 Seiten zurück und sagst, ah, okay, was hatte ich hier? Ach, das war, glaube ich, so vor 3, 4 Seiten, wo ich das geschrieben habe. Wenn du das in einem 500-Seiten-Dokument in Word oder in Scrivener oder je nachdem, wo du sowas schreibst, machst, du musst erst mal ewig suchen. Du musst dir vorher Strukturen überlegen, wie strukturiere ich das, dass ich schnell Inhalte wiederfinde. Klar, du hast eine Suchfunktion, aber da suchst du ja auch eher Schlagwörter. Also wie machst du das? Brauchst du viel, viel mehr Zeit für die Grundstrukturierung, um dich dann in so einem großen Dokument auch zurechtzufinden und zu navigieren. Und das dann teilweise, mir geht es jetzt so, wenn ich jetzt meine Diss aufmache und 1, 2 Wochen nichts dran gemacht habe, ich brauche erstmal eine Viertelstunde bis 20 Minuten, ehe ich mich wieder überall zurechtfinde. Ich weiß, wo ich welche Fragmente hingeschrieben habe. Einfach, weil das Dokument nicht schnell durchblätterbar ist. Ne? Ich muss auf jeden, also es gibt eine Baumstruktur und da kann ich draufklicken, und dann öffnet es die jeweilige Seite. Das hilft schon unglaublich viel. Also es ist kein durchlaufendes Word-Dokument. Das fand ich noch unübersichtlicher. Da hatte ich dann echt Probleme, also bei meiner Masterarbeit dann schon. Das ist schon sehr hilfreich, aber das geht natürlich analog im Zweifelsfall schneller, weil du das einfach schneller durchblättern kannst.
Dazu, auch zu dem, was ihr gerade noch erzählt habt, zwei Anmerkungen. Philipp meinte vorhin, die Rechtschreibung ist handschriftlich wohl besser. Ist die Studienlage nicht eindeutig, ist man sich unschlüssig. Also die Ergebnisse waren so, dass die Leute beim Handschriftlichen besser waren, aber man war sich unschlüssig, ob einfach die Tippgeschwindigkeit dazu führte, dass einige zu langsam, also sie konnten nicht mithalten bei der Geschwindigkeit und haben so Endungen einfach vergessen von Wörtern. Also da ist es einfach unklar. Ich würde das ganze Studienkonzept dort ändern und sagen, okay, schreibt bitte diesen längeren Text auf, der euch hier diktiert wird. Ihr habt so lange Zeit, wie ihr möchtet. Aber selbst da ist es halt schwierig zu sagen, okay, passt auf. Und du müsstest natürlich die Rechtschreibprüfung bei Word ausschalten. Und dann ist auch die Frage, sind das Rechtschreibfehler oder sind es Tippfehler? Na, das ist ja nicht zwingend dasselbe. Und das andere, nächste Frage von mir und danach habe ich meinen dualen Weg noch kurz vorzustellen. Mit wem oder was schreibt ihr? Kugelschreiber, Bleistift, Feinliner oder nutzt ihr sogar noch den alten und sagenumwobenen Füller?
Ganz klar, Kuli und Feinliner. Das, was zuerst griffbereit ist.
Bei mir tatsächlich das, was da ist. Also mir ist es fast, also kommt immer drauf an, wenn ich nur irgendwie was kurz notieren muss, dann greife ich mir den ersten erreichbaren Stift. Dann ist es mir in der Regel fast egal, ob das ein Bleistift ist, ob das ein Kuli ist, ob das ein Feinliner ist, ob das ein Edding ist. Jetzt vielleicht keine Künstlerstifte, also irgendwie sowas, keine Ahnung, farbige Eddings oder sowas, das nur jetzt vielleicht nicht, also mit Glitzer oder was, da geil oder was, die jetzt meine Töchter hier wieder rumliegen haben. Aber im Zweifelsfall selbst das. Wenn ich irgendwie was baue, also handwerklich baue, dann ist es immer der Bleistift, dann liegt immer ein Bleistift da, weil ich den, der schreibt auf so gut wie allen Unterlagen, damit komme ich am besten irgendwie dahingehend zurecht. Aber ansonsten Füller gar nicht mehr. Ich habe mal einen Füller bekommen zu meiner Konfirmation. Mit dem hatte ich aber dann so meine liebe Not hin und wieder, weil der hatte dann das Problem, dass sich vorne am Griff, also dort, wo man anfasst, gerne mal Tinte gesammelt hat, wenn man den eine Zeit lang nicht benutzt hat. Oder ich weiß nicht, ich habe nicht eruiert, woran es nun genau lag. Aber hin und wieder hat es dann einfach blaue Pfoten. Und das war mir dann irgendwann, hat mich dann irgendwann zu sehr genervt. Und dementsprechend habe ich mich mit der Thematik nie wieder wirklich auseinandergesetzt, weil ich auch jetzt nicht so viel schreibe, dass ich dafür mal einen Füller brauche oder so, wo ich sage, da lege ich jetzt in dem Fall Wert drauf. Für die kurzen Notizen tut es halt jeder andere Stift auch. Aber ich vermute, du stellst diese Frage natürlich nicht ohne Hintergrund und der Füller findet nicht ohne Hintergrund Eingang in diese Diskussion. So wie es, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du jetzt wieder unter die Füllfederhalter-Nutzer gegangen.
Ja, ich gebe es offen und ehrlich zu, aber ich schäme mich auch nicht, weil ich kann ja nur meine persönliche Wahrnehmung euch schildern. Ich schreibe auch meine ganzen Notizen, die ich mir jetzt hier auf meinen, ich habe hier so ein kleines Besprechungsheft und schreibe da meine Notizen wirklich mit Füller drauf, weil ich dieses Gefühl mag. Wirklich, ich mag einfach dieses Gefühl dieses Schreibens, weil ich auch noch, auch da kann man jetzt drüber schmunzeln, das wäre die nächste Frage, die man aufmachen kann. Ich schreibe auch noch in der guten alten Schreibschrift. Bei mir wird nicht gedruckt, sondern es wird wirklich noch verbunden, was ich einfach ein schönes, zusammenhängendes Schreibgefühl finde. Und ich habe mir sogar noch einen zweiten Füller jetzt gekauft, der aber mit roter Tinte versehen ist, damit ich damit besser korrigieren kann. Einfach, weil ich keinen Bock habe, immer hin und her zu switchen zwischen den einzelnen Füllern. Und ich mag dieses Gleiten übers Papier. Das ist ein wunderschönes Gefühl, wie ich finde. Und es sorgt dafür, dass ich auch viel mehr darauf achte, auch sauber und ordentlich zu schreiben, weil der Füller sehr viel weniger verzeiht als der Kugelschreiber. Und das steigert die Qualität. Auch meiner Gedanken habe ich immer so im Gefühl, weil selbst mein Tafelanschrieb, der wirklich sehr selten ist, sieht jetzt so aus, dass er gut lesbar ist und das erfreut mich. Also das ist schön. In Bücher schreibe ich grundsätzlich nur mit Bleistift. Ich brauche natürlich dann immer den Bleistift, der bei mir rumliegt irgendwo. Aber
außer Widmungen.
Außer Widmungen. Die mache ich jetzt kommend auch immer mit Füllfederhalter. Davor natürlich auch mit Kugelschreiber. Ist einfach hübsch. Und ja, wie soll ich sagen? Es hat mir auch für meine Notizen viel gegeben, dass ich das jetzt mit dem Füller mache. Und das ist auch einfach. Ich fühle mich direkt drei Einkommensstufen besser. Das ist man fühlt sich, als hätte ich ein Monokel im Auge. Das ist einfach schön.
Besser als ein Füller. Also
ja, genau, das tut weh.
Das hilft schon. Du schreibst wirklich komplett Schreibschrift. Also das, wie man es wirklich klassisch in der Schule gelernt hat?
Ich gucke gerade über meine Notiz drüber. Es gibt mal ein vereinzeltes Wort. Wenn das allein steht, dann wird da auch mal, werden da zwei Buchstaben drin gedruckt. Aber ansonsten ja, ganz klassisch, okay. Schreibschrift.
Meine Schrift ist zu so einem richtigen Homunculus geworden oder gewachsen. Das ist eine Mischung aus Schreib- und Druckschrift.
Ja.
Es gibt einige Buchstaben, die noch nicht mal konsequent, ne? Also man muss sagen, das hat auch in Kombination was, also mit Buchstabenkombinationen zu tun. Manchmal steht das kleine P einzeln, manchmal wird es verbunden mit dem nächsten Wort oder mit dem nächsten Buchstaben oder mit dem Buchstaben davor. Das ist ganz, ganz wild. Es gibt da kein einheitliches Konzept, sondern es wird geschrieben oder ich schreibe, wie es gerade rausfließt. Und dann ist es mal Schreibschrift, mal Druckschrift, meistens eine Mischung aus beiden. Ja, so dieses Einheitliche liegt halt auch in dem Fall, und das hast du, glaube ich, oder hast du ganz schön gesagt, an der Zeit, die man sich dafür nimmt. Ja, also wenn du dir natürlich sagst, du nimmst dir die Zeit, das wirklich ordentlich aufzuschreiben, dann ist das natürlich auch eine ganz andere, naja, Beschäftigung damit, eine ganz andere, Wertschätzung ist Quatsch, aber eine ganz andere Achtsamkeit davor?
Die vielleicht? Achtsamkeit ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, finde ich. Also ich mache das, es wird immer beschmunzelt, aber ich finde das einfach ganz hübsch, wenn meine Schülerinnen und Schüler einen längeren Text schreiben müssen und auch einfach in Ruhe gelassen werden wollen und nicht wollen, dass der Lehrer ständig hinter ihnen steht und guckt. hast du das richtig gemacht, sondern einfach entspannt sein wollen, dann arbeite ich die Aufgabe auch nochmal selber und überlege mir selber eine Geschichte oder ähnliches und schreibe die handschriftlich auf. Und einfach auch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, das ist für Kids nicht ganz so leicht, einfach mal 1,5 Stunden am Stück zu schreiben. Weil das auch für uns Erwachsene nicht mehr so leicht wäre, wie es vielleicht uns zu früheren Zeiten fiel. Dementsprechend kann man sich dann dort besser hineinversetzen, finde ich zumindest. Plus, Gedanken dürfen ja auch mal, man darf mit Gedanken auch länger schwanger gehen. Und wenn ich sie handschriftlich mit dem Füller schreibe, dann sind die eben nicht nur dahin gerotzt, sondern bedacht gewählt. Und das ist ein angenehmes Feeling. Alex, hattest du dich schon zum
Schriftbild genau geäußert? Nein, ich bin da voll auf. Also ich habe jetzt hier einfach mal so Notizen, die ich zu unserem letzten Buch gemacht habe. Und ich bin da, also erstmal voll auf Philipps Seite. Bei mir ist das so ein wunderbarer Mischmasch aus Schreib- und Druckschrift und Symbolschrift, wenn ich das hier so ja, drüber gucke. Mir ist jetzt aber so ein bisschen aufgefallen, ich glaube, so einer der Dreh- und Angelpunkte bei mir ist der Buchstabe E. Also E-I, E-R, was ja recht häufige Kombinationen sind, habe ich klein geschrieben, ist E zumindest, immer zusammengeschrieben. Während das I selber, wenn das I vor dem, also ich weiß gar nicht, was die Logik da, das ist das I vor dem E, ist es auseinandergeschrieben.
Wann durchdenkt man schon mal so seine eigene Handschrift? Ja, ne? Meistens packt man das hin und dann fertig. Ne?
Ich weiß auch gar nicht, dass ER am Ende eines Wortes, also wenn DER, also der beziehungsweise Bruder steht hier, das ist alles zusammengeschrieben. Aber das wäre wirklich vielleicht mal eine Frage, wie dieses Schriftbild zustande kommt, wann Buchstaben zusammengeschrieben werden und wann nicht. Also da, ich bin da voll bei Philipp. Das ist, also es gibt eine Logik, ja, aber ich kann sie euch nicht nennen. Und es ist ein Mischmasch.
Also eine Frage, falls ihr das mal überprüfen möchtet, guckt euch einfach an, wie ihr euer S schreibt. Das kleine S mitten im Satz, mitten im Wort.
Mitten im Wort.
Das ist ein Druckbuchstabe bei mir immer.
Das ist glaube nie ich, ein Schreibbuchstaben. Fast immer. Es sei denn, Masterarbeit habe ich AS zusammengeschrieben, aber SA auseinander und S auch einzeln geschrieben. Ich weiß es nicht. Eines, ES, Tages, ES zusammengeschrieben jeweils. Ah, das ist Quatsch, das ist am Ende des Wortes. Das ist ja egal. Einst, einzeln geschrieben.
Aber ihr seht da, das gibt mehr Analysemöglichkeiten, als man denkt. Ich merke immer, dass irgendwo, es ist mir heute bei, ich weiß gar nicht, was für einem Text aufgefallen, da habe ich zwei S hintereinander und das eine gedruckt und das andere als klassisches. Wo ich dachte, was ist denn jetzt mit mir los? das war natürlich völlig albern. Aber das ist etwas, über das man mal nachdenken kann, wie man denn Dinge schreibt und wie man die zusammenzieht. Ein letztes, weil Philipp diesen Weg genannt hat und den gehe ich ja jetzt ständig. Wenn Handschriften wirklich nur für den klassischen Notizgebrauch da sind, dann schreibe ich den mit meinem digitalen Reader und Writer, nämlich dem Remarkable, bei dem ich mache alle Notizen, wenn ich Spiele beobachten fahre, wenn ich Schüler bewerten muss, mit kurzen Stichpunkten, baue ich mir im Vorfeld die Tabelle, wo ich alles eintragen kann und mache alles handschriftlich. Und habe dann quasi in dieser Datei, in diesem Dokument eine handschriftliche Notiz, die ich auf einem Bildschirm zwar geschrieben habe und die digital ist und wo ich auch eine digitale Texterkennung drüber laufen lassen kann, aber ich habe erstmal eine Handschrift. Und das sorgt dafür, dass ich näher an meinem Endergebnis dran bin, auch vom Schreiben, weil ich da festgestellt habe, A, ich kann im Unterricht nicht tippen und B, wenn ich es tippe, ich kann nicht so schöne Querverweise mit Pfeilen nach links und nach rechts, das wären alles Sachen, die kann ich nicht so schnell am PC machen, dafür brauche ich die Hand.
Das stimmt, dass gerade dieses eben irgendwelche Piktogramme hinmalen oder sowas, das geht natürlich am Computer, dauert das ein bisschen länger. Das geht besser, wenn man das handschriftlich macht. Deswegen wechseln ja mittlerweile auch ganz viele auf eben das iPad mit Stift oder eben wie jetzt halt in irgendeiner Form einen Reader und Writer. Was das nun für ein Produkt ist, ja egal. Und gehen darüber. Schreiben also quasi wieder mit der Hand, nutzen aber die Vorteile des Digitalen dort mit. Gut, haben wir noch einen Punkt? Ansonsten können wir ja langsam
zum ich wäre durch. Mich würde natürlich jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern interessieren, wie macht ihr eure Notizen? Schreibt ihr noch längere Texte per Hand? Schreibt ihr noch Briefe? Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob ich mal wieder so einen echten Brief schreibe. Und teilt uns gern bei Instagram oder bei Spotify oder wo auch immer mit. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts weiter zu sagen, außer dass ich allen wünsche, dass sie mal wieder einen Stift zur Hand nehmen und sich wirklich mit einem längeren Text hinsetzen, und dann, um dann festzustellen, was unsere Kinder teilweise ja auch mitmachen müssen, wenn die Längeres schreiben sollen.
Ist, glaube ich, wirklich ganz cool, einfach um ein bisschen mehr auch Empathie für die eigenen Kinder zu entwickeln.
Ja.
Um festzustellen, okay, das müsst ihr jeden Tag machen. Ich saß heute mal wieder einen ganzen Tag auf so einem Schulstuhl, diesen Holzdingern mit dieser Hinternmulde. Mhm. Ich glaube, nach 2 Stunden, da hat sich das wirklich wie so ein spanischer Reiter angefühlt. Spanischer Reiter, das ist so ein Folterinstrument aus dem Mittelalter. Das war mehr oder weniger eigentlich so. Und da saß man auf so einer dünnen Kante und naja, tat halt weh. Aber so hat sich das angefühlt dementsprechend. Also manchmal ist es vielleicht ganz gut, sich ein bisschen in die eigenen Kinder einzufühlen und zu überlegen, so okay, was macht ihr denn so den ganzen Tag durch? Und wenn es dann wieder hieß, okay, wir haben heute 1,5 Stunden Diktat geschrieben, ja, dann wird wahrscheinlich das Handgelenk einfach fast abfallen, dass man da ein bisschen auch Verständnis für hat oder sowas. Gut. In dem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder mit unserer vorletzten Buchbesprechung. Ich freue mich schon drauf. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen. Bis dahin bleibt wenig zu sagen, außer bleibt gesund und lest was Schönes oder schreibt was Schönes.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüssikowski.